Ja, wir machen heute weiter im ersten Buch Mose und ich möchte am Anfang einfach noch einmal erinnern, die Abschnitte, die wir hier so immer machen jetzt im ersten Buch Mose, die sind ja manchmal ziemlich groß, einige Kapitel manchmal. Und ich möchte einfach noch mal erinnern, dass es ganz bewusst so gemacht ist von uns, dass wir das so eingeteilt haben, weil unser Ziel ist es, nicht jede einzelne detaillierte Geschichte durchzunehmen, sondern wir wollen grob durchgehen durch dieses Buch und auch später ja noch durch die nächsten Mosebücher. Denn selbst so, wie wir es jetzt machen, sind wir jetzt schon ein halbes Jahr an 1. Buch Mose dran. Ne? Und wir wollen ja, wie gesagt, noch diese anderen Mosebücher. Von daher, uns geht es darum, so diese große Linie aufzuzeigen und vor allem immer wieder Christus zu entdecken, immer wieder zu schauen, wie sehen wir hier Christus. Das ist unser Ziel. Deswegen einfach nicht wundern, wenn wir immer wieder so große Abschnitte haben. Ich möchte einfach noch mal daran erinnern, so große Abschnitte, wo wir nicht jedes Detail dann behandeln. Das ist ganz bewusst so gemacht. Und wenn ihr euch erinnert, ich will vielleicht noch einmal so einen ganz kurzen Überblick geben, was wir bisher schon hatten und wo wir jetzt angekommen sind. Also wir haben ja bisher schon diese Urgeschichte durchgenommen. Das heißt, der Anfang der Welt, die Schöpfung, der Anfang der Sünde, der erste Mord, dann das große Gericht, das Gott über diese Welt bringt, die Sintflut und auch dann der Turmbau von Babel, wo Gott dann die Menschen zerstreut, indem er viele Sprachen schafft. Danach sehen wir, da geht dieser Fokus so auf eine Person, wie Gott sich eine Person auserwählt, mit der er jetzt Heilsgeschichte schreiben will, also mit der er jetzt zu seinem Ziel kommen will mit dieser Welt. Gott hat einen Plan, ein Ziel mit dieser Welt und er sucht sich jetzt eine Person aus, den Abraham, um jetzt dort weiterzumachen und zwar in dieser Weltgeschichte. Mit dieser Welt, was hier alles so passiert auf der Erde, aber mittendrin seine Heilsgeschichte zu schreiben, zu seinem Ziel zu kommen, was er von Anfang an vorhatte. Und so sucht er sich diesen einen Menschen, Abraham, aus und dort haben wir uns auch ordentlich betrachtet, die ganze Geschichte. Dann geht es weiter mit Abrahams Sohn, Isaak. Und dann haben wir jetzt, das war letztes Mal dran, gesehen, wieder ein Generationswechsel, Isaaks Sohn Jakob haben wir uns angeschaut. Und heute ist jetzt wieder ein Generationswechsel dran. Wir sehen nämlich am Ende von Kapitel 35, was wir noch letztes Mal hatten, da ist nochmal so eine Auflistung der Söhne Jakobs. Also Jakob hat ja 12 Söhne von 4 Frauen. Und jetzt so an dieser Stelle ist so die Geschichte von Jakob, wo Jakob im Hauptfokus steht, ist dort zu Ende. Und dort wird jetzt nochmal so aufgelistet, das sind jetzt die Söhne von Jakob. Und dann in Kapitel 36 sehen wir den Stammbaum Esaus. Esau ist der Bruder von Jakob. Also die Geschichte von Jakob, wo es um Jakob selbst geht, ist abgeschlossen. Jetzt wird einmal ein Kapitel gewidmet, um den Stammbaum von seinem Bruder darzustellen. Genau, und der Abschnitt, der heute eingeteilt ist, ist von Kapitel 36 bis 38. Deswegen, also Kapitel 36 ist der Stammbaum Esaus. Kapitel 37 ist dann das, was Arthur eben uns vorgelesen hat. Das ist der Beginn der Geschichte Josefs und seiner Brüder. Das sind die Söhne von Jakob. Also hier dieser Generationswechsel, es geht jetzt um die Söhne von Jakob, Josef und seine Brüder. Kapitel 38 ist dann ein Einschub in dieser Geschichte. Ein Einschub. Da kommt nochmal eine gesonderte Geschichte von Juda, das ist auch einer der Söhne Jakobs, Juda mit Tamar. Tamar ist die Schwiegertochter von Juda und er bekommt auch ein Kind mit ihr. Diese Geschichte ist wichtig, weil aus dieser Beziehung entsteht die Linie, die Nachkommenslinie, aus der unser Herr Jesus Christus entstanden ist. Und auch im Matthäus-Evangelium, ganz am Anfang, ist ja das Geschlechtsregister von Jesus. Und Matthäus zählt ja auf, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach von der Tamar. Da wird das sogar extra erwähnt, von Matthäus. Und was ja ungewöhnlich ist, weil in den Stammbäumen damals Frauen eigentlich nicht auftauchten. Es waren eigentlich Männer. Und hauptsächlich macht Matthäus das auch so. Aber immer wieder zwischendurch tauchen dann doch Frauennamen auf. Insgesamt 4-mal in diesem Stammbaum. Und eine davon ist Tamar. Und diese Geschichte, wie diese Linie entsteht, wo letztendlich unser Herr Jesus herauskommt, die wird hier in Kapitel 38 erzählt. Und dann ab Kapitel 39 bis zum Schluss ist dann diese Weiterführung der Geschichte Josefs und seiner Brüder, die in Kapitel 37 begonnen hat. Und ich möchte mich aber, also der Abschnitt, der heute eingeteilt ist, ist ja 36 bis 38. Ich möchte mich heute auf Kapitel 37 beschränken. Also Kapitel 36, den Stammbaum, den enthalte ich euch mal vor. Ihr dürft das gerne aber auch nachlesen. Und genauso auch Kapitel 38, diese Geschichte, lest ihr wirklich gerne mal nach. Doch ich möchte mich heute auf Kapitel 37 beschränken. Und zwar die Geschichte von Josefs, der Beginn der Geschichte von Josef. Und ich möchte euch mal fragen, wisst ihr eine Person in der Bibel, die unseren Herrn Jesus Christus noch deutlicher, noch detaillierter vorausschattet als Josef? Denn ich finde das unglaublich, wie Josef bis ins Detail das Leben von Jesus schon im Voraus abbildet. Kennt ihr irgendwie eine Person, die das noch deutlicher macht oder detaillierter? Keine Antwort, also gehe ich davon aus nicht. Weil, also ich persönlich wüsste es jetzt auch nicht. Also ich finde Josef, das Leben Josefs deutet das Leben Jesu am deutlichsten, am detailliertesten voraus. Einfach so eine Vorschattung hier wieder im Alten Testament auf unseren Herrn Jesus. Und das möchte ich einmal ganz kurz euch aufzeigen. Ich finde das wichtig, am Beginn von dieser Geschichte von Josef, euch das schon mal so grob aufzuzeigen. Wir werden das dann ja auch sehen, auch in den nächsten Wochen. Ich habe das mal so gegenübergestellt. Und zwar, wer die Geschichte kennt, einen Teil davon haben wir ja jetzt auch gelesen, ein anderer Teil kommt dann ja in den nächsten Wochen. Josef wird von seinen Brüdern gehasst und verworfen. Jesus wird von seinen Brüdern gehasst und verworfen. Seine Brüder, quasi seine Volksbrüder, die Juden. Josef wurde an Fremde verkauft. Jesus wird den Römern überliefert. Josef wird ohne Schuld ins Gefängnis geworfen. Das kommt dann noch. Das war jetzt nicht mehr in diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, das kommt noch, aber ich denke, viele von euch kennen ja auch die Geschichte. Josef wird ohne Schuld ins Gefängnis geworfen. Jesus wird ohne Schuld getötet. Und da möchte ich das Gefängnis mal gleichsetzen mit dem Grab. Jesus kommt ins Grab, so wie Josef in dieses tiefe Gefängnis kam. So kommt Jesus ohne Schuld ins Grab, er wird getötet. Josef wird aus dem Gefängnis geholt. Jesus steht von den Toten auf. Josef wird erhöht über alles Gesetz und wird der Zweite nach dem Pharao. Jesus fährt auf in den Himmel, wird über alles gesetzt von Gott und setzt sich zur Rechten Gottes. Quasi zur Rechten Gottes auf den Thron neben dem Herrscher als Zweiter quasi. Josef rettet als Herrscher die Menschen, die zu ihm kommen. Und interessant ist es, dass dort dann steht, alle Welt kam. Also alle Völker. Weil die ganze Welt, wenn ihr die Geschichte kennt, es ist ja Hungersnot in der ganzen Welt. Und alle Welt kommt zu Josef, weil dort gibt es Brot und Nahrung. Und Josef gibt den Menschen diese Nahrung, wenn sie zu ihm kommen. Also rettet die Menschen, die zu ihm kommen, aus aller Welt. Jesus rettet nun alle Menschen, die zu ihm kommen. Und zwar aus jedem Volk. Ich finde das so genial, diese Details sogar, die da drin sind, in dieser Gegenüberstellung. Ne? Ich werde das jetzt gar nicht alles bis ins Detail behandeln, das würde viel zu weit führen. Ne? Einfach nur mal dieses alle Welt kam zu Josef und jetzt kann die Menschen aus jedem Volk, auf der ganzen Welt, kann zu Jesus kommen und gerettet werden, wenn sie zu ihm kommen. Josef stellt seine Brüder auf die Probe und versöhnt sich letztendlich mit ihnen. Also die Brüder, die leiden ja auch unter der Hungersnot, kommen auch zu Josef und erkennen Josef aber nicht. Sie haben ihn ja verkauft, letztendlich denken, er ist tot, erkennen ihn nicht. Josef erkennt sie und er stellt sie auf die Probe und letztendlich versöhnt er sich mit ihnen. Auf der anderen Seite, die Juden, die Jesus dem Tod ausgeliefert haben, müssen durch viel Leid und werden letztendlich aber mit Jesus versöhnt. Und zum Schluss noch, Josef holt die, die zu ihm gehören, zu sich, gibt ihnen das beste Land und versorgt sie. Jesus holt die, die zu ihm gehören, zu sich, gibt ihnen das beste Land und versorgt sie. Liebe, ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie deutliche Parallelen es zwischen diesen beiden Leben gibt, dem Leben Josefs und dem Leben Jesu. Das wollte ich zu Beginn einfach schon einmal darstellen, weil wir jetzt mit dieser Geschichte von Josef beginnen. Und wie gesagt, heute dieses Kapitel, was Arthur auch vorgelesen hat, darauf möchte ich heute eingehen. Und lasst uns das immer im Hinterkopf behalten, oder ich werde auch, ihr werdet dem gar nicht entkommen, denn ich werde immer wieder darauf Bezug nehmen, dass wir diese Geschichte, die Arthur gelesen hat, den Beginn der Geschichte Josefs, immer mit dem Wissen betrachten, dass Josef Jesus vorausschattet. So wollen wir das sehen und dementsprechend habe ich heute als Überschrift für die Predigt gewählt, wie gehst du mit Jesus um? Wie gehst du mit Jesus um? Und als ersten Punkt möchte ich die Frage angehen, wer ist Jesus überhaupt? Denn die Frage, wie wir mit Jesus umgehen, ist ganz entscheidend davon abhängig, wer Jesus überhaupt ist. Oder andersrum gesagt, wer jemand ist, oder in diesem Fall Jesus ist, das ist ganz entscheidend dafür, für die Frage, wie wir mit ihm umgehen, wie wir mit ihm umgehen sollen, wie wir mit ihm umgehen müssen. Denn es ist ein Unterschied, wie ich mit meinem Kumpel umgehe oder wie ich mit dem Bundespräsidenten umgehe oder dem Präsidenten von USA oder was auch immer. Da ist ja ein Unterschied. Ich kann nicht mit dem Präsidenten der USA oder mit dem Bundespräsidenten oder wem auch immer, kann ich nicht genauso umgehen wie mit meinem Kumpel. Das ist ja ganz natürlich. Es geht hier auch gar nicht darum, Ansehen der Person oder so, sondern einfach, es gibt nun mal Leute, die in gewisser Hinsicht höher gestellt sind, die hat Gott auch so eingesetzt und denen sollen wir auch, sag ich mal, anders begegnen. In 1. Petrus zum Beispiel steht das, Vers 17, dort heißt, er weist jedermann, Achtung, das auf jeden Fall, also kein Ansehen der Person, nur weil jemand irgendwie sozial schwächer ist oder irgendwas, ihn schlecht behandeln, überhaupt nicht. Ne? Aber eben dieser Unterschied, er weist jedermann, Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, sagt auch Petrus. Also da ist schon so ein Unterschied, den König zu ehren. Also da ist ein Unterschied, wer jemand ist, wie man dann mit ihm umgeht. Wie gesagt, ich gehe nicht mit meinem Freund genauso um wie mit einem König. Und dementsprechend ist die Frage ganz wichtig, wer ist Jesus? Um dann die Antwort zu geben, wie gehe ich mit ihm um? Und als erstes möchte ich auf den Punkt ein, dass Jesus der geliebte Sohn Gottes ist. Wir haben gelesen, oder Arthur hat es uns vorgelesen, Jakob hatte seinen Sohn Josef lieber als seine anderen Söhne. Er liebt ihn besonders. Jetzt kann man darüber natürlich reden, ob das in Ordnung war, menschlich gesehen, dass Jakob das getan hat. Denn wir sehen auch, es hat ja immense Probleme verursacht. Ja, also dadurch haben ja die Brüder diesen Hass auch gehabt Und dadurch ist diese ganze Geschichte überhaupt hat sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Also natürlich ist die Frage, ob das in Ordnung ist, dass Jakob diesen einen Sohn lieber hatte als die anderen. Aber diese Parallele ist interessant, dass Jesus der geliebte Sohn Gottes ist, genauso wie Josef der geliebte Sohn Jakobs war. So ist Jesus der geliebte Sohn Gottes. Bei der Taufe von Jesus, als er getauft wurde, kam eine Stimme vom Himmel, von Gott, die sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und als Jesus auf dem Berg war und er verwandelt wurde, also die Jünger haben eine kurze Zeit seine Herrlichkeit gesehen, er hat sich verwandelt und dort kam auch eine Stimme vom Himmel, die auch gesagt hat: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann sagt Gott noch an dieser Stelle: Auf ihn sollt ihr hören. Und das, ihr Lieben, hat Gott zu niemand anderem gesagt, dass er der geliebte Sohn ist von Gott. Das hat Gott zu niemand anderem gesagt. Ja, ich weiß, zum Beispiel zu David oder über David hat er gesagt: Das ist ein Mann nach meinem Herzen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, aber er hat nicht mal zu einem David gesagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Nein, das hat er nur zu Jesus gesagt. Jesus ist der geliebte Sohn Gottes. Und auch ein interessantes Detail in dieser Geschichte. Es heißt ja, dass Josef mit seinen Brüdern das Vieh hütete und als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas war. Also Bilha und Silpa waren auch Frauen von Jakob. Und ich habe ja schon gesagt, er hatte ja 12 Söhne von 4 Frauen. Und Bilha und Silpa waren auch Frauen von Jakob, mit denen er Söhne hatte. Und Josef war ein Sohn, aber von einer anderen Frau. Und Josef war zusammen mit den Söhnen Bilhas und Silpas. Jetzt ist es ja so, aus diesen 12 Söhnen von Jakob sind ja mal die 12 Stämme Israels entstanden. Und jeder Stamm hat ja auch ein gewisses Gebiet im Land Israel gehabt. Und dieses Gebiet wurde dann auch nach diesem Stamm benannt. Also wir haben das Gebiet des Stammes Juda, wir haben das Gebiet des Stammes Manasse und so weiter. Und ein Sohn von Josef hieß Naphtali. Und der war ein Sohn Bilhas. Ne, einer dieser Söhne, mit denen Josef hier zusammen war. Naphtali. Und jetzt ratet mal, wo Jesus zu seiner Zeit, als er auf der Erde war, am meisten gewirkt hat. Wo er am meisten unterwegs war. Also vielleicht erstmal einfach so die Gegend. Also welche Städte, welche Gegend. Nö, nee, einfach, ich meine so generell, was wir so lesen von Jesus, wo er eigentlich am meisten gewirkt hat. Da gibt es sogar auch eine konkrete Stelle, aber auch so, wir sehen das auch einfach von der Menge her. Ich sag mal so, am See Genezareth doch, ne? In diesem Gebiet, in Galiläa, See Genezareth, Kapernaum war ja seine Stadt. Und es heißt ja sogar, dass er da am meisten Wunder getan hat. Heißt es sogar ganz konkret. Also dieses Gebiet in Galiläa, da hat er am meisten gewirkt. Nicht nur, er war auch natürlich woanders, er ist durchs Land gezogen, aber am meisten hat er dort gewirkt. Und dieses Gebiet ist das Gebiet vom Stamm Naphtali. Und es ist einfach nur interessant, finde ich, diese Parallele, dass so wie Jesus eben bei diesen Brüdern war, den Söhnen von Bilha und Silpa, und er hat ja ihren Lebenswandel mitbekommen. Ne? Und es heißt ja, er berichtete seinem Vater von ihren schlimmen Dingen, die sie tun. Also sie hatten einen schlechten Lebenswandel. Josef berichtete seinem Vater davon, weil er mit ihnen ja auch war. Er hat das mitbekommen. Und genauso Jesus, der auch, ich sag mal, diese Parallele ist einfach interessant, dass er auch vor allem in diesem Land Naphtali war. Aber mir geht es dann vor allem darum, er war da auch im Land Naphtali unter den Menschen, hat ihren Lebenswandel mitbekommen. Und ich kann mir einfach vorstellen, wie ihn das entsetzt hat oder wie ihn das belastet hat, wie die Menschen gelebt haben, wie böse, wie schlecht sie waren. Und dass auch Jesus, wir wissen ja, er war sehr intensiv im Gebet mit seinem Vater verbunden. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus sein Herz ausgeschüttet hat bei seinem Vater, auch über diese Dinge. Er lebte unter diesen Menschen, musste ihren schlimmen Lebenswandel mitbekommen und hat mit Sicherheit sein Herz bei seinem Vater darüber ausgeschüttet. Genauso wie Josef, als er den Lebenswandel von seinen Brüdern sah. Die Frage ist, wenn Jesus auch an deinem Leben Anteil hat oder hätte, wie auch immer, er ist mit dabei in deinem Leben. Was würde er seinem Vater berichten, wenn er deinen Lebenswandel mitbekommen würde? Was würde er seinem Vater berichten? Denn Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, der in enger Gemeinschaft mit seinem Vater ist. Also lasst uns dessen bewusst sein. Das Zweite, wer Jesus ist. Jesus ist der Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Jesus Christus, ne? Das ist nicht der Nachname. Christus ist ein Titel. Christus, ich erkläre es ganz kurz, Christus ist griechisch. Das griechische Wort, das dasselbe bedeutet wie das hebräische Wort, das wir auch kennen, Messias, das ist hebräisch. Messias ist hebräisch, Christus ist griechisch, bedeutet beides das Gleiche. Und das entsprechende deutsche Wort ist Gesalbter. Es bedeutet Gesalbter, es ist ein Titel. Und es hat hauptsächlich diese Bedeutung von einem König, denn die Könige wurden gesalbt. Also hauptsächlich bedeutet es, wenn es meint Gesalbter, bedeutet es, dass er der König ist, der gesalbt wurde als König. Denn die Könige wurden gesalbt. Und dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte ist, der König ist, das hängt auch zusammen damit, dass er der Sohn Gottes ist. Das hängt zusammen, diese zwei Sachen. Denn man könnte sich ja fragen, was bedeutet das eigentlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Da kann man ja verschiedene Vorstellungen zu haben. Wenn man jetzt einfach mal die Römer anschaut damals, ja, da gab es ja auch diese Geschichten, ne? Zeus, der kommt, der ist, oder Jupiter bei den Römern, kommt vom Himmel auf die Erde irgendwie und zeugt mit einer menschlichen Frau ein Kind und das ist dann so ein Halbgott und das ist ein Sohn Gottes. Ne? Also so, das könnte ja eine Vorstellung sein von Sohn Gottes. Aber was meint das eigentlich, dass Jesus der Sohn Gottes war? Ja, mit Sicherheit ja nicht das. Was bedeutet das, dass Jesus der Sohn Gottes war? Und da ist interessant, dass die Juden, die müssen eine ganz klare Vorstellung gehabt haben. Sie hatten eine ganz klare Vorstellung davon, wer der Sohn Gottes ist. Denn ganz entscheidend dafür ist Psalm 2. Den möchte ich auch einmal lesen. Denn das ist ganz entscheidend für diese Verbindung zwischen dem Sohn Gottes und dem Gesalbten. Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und hier steht Messias oder auf Griechisch Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König, eben den Gesalbten, meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Jetzt redet der Gesalbte. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also wir sehen hier, dieser Gesalbte, dieser König, der von Gott eingesetzt ist, ist der, zu dem Gott gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, die Juden hatten eine ganz klare Vorstellung. Der Sohn Gottes ist der, der dieser König ist, der, wie es auch hier im Psalm 2 ganz ausführlich beschrieben wird, der die Herrschaft bekommen hat von Gott über alles, über die ganze Erde, über alle Enden der Erde. Er herrscht und wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und interessant ist, dass wir hier schon im Psalm 2 sehen, dass Gott die Möglichkeit gibt, noch umzukehren. Er hat diesen König eingesetzt und er sagt jetzt, kehrt um zu dem Sohn. Ordnet euch diesem Sohn, diesem Herrscher, den ich eingesetzt habe, ordnet euch ihm unter. Er gibt noch diese Zeit, diese Kehrtwende zu machen. Denn er sagt, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Ihr werdet einmal umkommen, wenn ihr nicht umkehrt zu dem Sohn. Aber wohl allen, die sich bergen bei ihm, die sich unter den Schutz des Königs stellen, wohl allen, die sich dem König unterordnen, sich unter seinen Schutz stellen, wohl allen denen. Das sagt schon dieser Psalm 2 aus. Josef in der Geschichte, die wir gelesen haben, Josef stellt auch einen Herrschaftsanspruch. Er hat ja diese Träume und er sagt, im Prinzip sagt er, ihr werdet euch mal vor mir verbeugen. Ich meine, man kann natürlich sagen, Josef kann ja irgendwie nichts dafür, dass er jetzt diese Träume hatte. Sie sind halt da, ne? Also, gut, man könnte sagen, muss er das unbedingt seinen Brüdern erzählen und sie damit noch irgendwie reizen oder so? Das ist vielleicht, keine Ahnung, aber mir geht es darum, Josef hat letztendlich durch diese Träume und dadurch, dass er es erzählt hat, diesen Herrschaftsanspruch gestellt. Sie werden sich einmal vor ihm verbeugen. Und genauso wie eben Jesus diesen Herrschaftsanspruch hat, also da auch wieder diese Parallele. Und wir schauen uns eben an, wie gehen die Brüder jetzt mit Josef um? Wie sind sie ihm gegenüber eingestellt aufgrund seiner Stellung und seines Anspruchs? Aufgrund seiner Stellung, also dass er der geliebte Sohn ist und seines Anspruchs, dass er diesen Herrschaftsanspruch hat. Wie gehen die Brüder mit ihm um? Und so ist es eben auch für uns wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus ist und was er für einen Anspruch stellt. Ihr Lieben, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um über die Erde zu herrschen. Von Anfang an hat er das so gemacht, dass er den Menschen geschaffen hat, um über die Erde zu herrschen. Dass der Mensch sich aber abgewandt hat von Gott und das Böse gewählt hat. Und dass er so durch die Sünde, dass so durch die Sünde der Tod in die Welt kam, durch den die Menschen jetzt geknechtet werden. Und dass das Böse jetzt in der Welt herrscht. Und dass Gott beschlossen hat, ich werde meinen Sohn zum ewigen Herrscher, zum ewigen König, eben zum ewigen Gesalbten einsetzen. Und dass dieser Sohn Gottes Mensch wurde und gestorben ist und durch seinen Tod die befreite, die durch Todesfurcht geknechtet wurden. Und dass Gott ihn von den Toten auferweckte und damit bestätigte, dass er ihn nun zum Herrscher eingesetzt hat. Und so hat sich ja Jesus eben auch, er ist zum Herrscher eingesetzt worden von Gott, er hat sich ja eben auch zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wird einmal wiederkommen und das Böse endgültig beseitigen. Und er wird alle Toten und Lebendigen richten. Und er wird sein gutes Reich aufrichten, das in Ewigkeit bestehen bleibt. Nicht wie die Reiche dieser Welt. Die vergehen. Es gab schon so viele Reiche auf der Welt. Wenn wir einfach in die Vergangenheit schauen, sagen wir mal, das Ägyptische, das Babylonische Reich, das Griechische, das Römische, all das waren riesige Reiche, wo man schon damals vielleicht hätte denken können, boah, das sind so große, mächtige Reiche, die werden nie vergehen. Sie sind vergangen. Und ihr Lieben, auch die Reiche dieser Welt heutzutage, sei es das russische Reich, das amerikanische Reich, die USA. Das sind große Reiche, wo man denkt, boah, die sind mächtig und was werden die noch alles machen und die werden für immer bestehen, könnte man vielleicht denken. Nein, auch diese Reiche werden einmal vergehen. Alle Reiche. Aber das Reich, das Gott aufrichtet, das Jesus Christus aufrichtet, das wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Und so hat es nämlich auch Petrus gesagt, als er die Pfingstpredigt hielt. Ne, nachdem Jesus auferstanden ist und dann in den Himmel gefahren ist, dann war ja Pfingsten. Heute ist ja auch Pfingsten. Gut, dass wir uns auch daran noch erinnern. Und da hat Petrus diese Predigt gehalten vor diesen Menschen, vor diesen vielen Juden, vor diesen vielen Menschen. Und er hat im Prinzip eigentlich das auch so aufgezählt, was ich gerade so in Stichpunkten so aufgezählt habe. Ja? Und er hat ganz am Schluss, sagt er als letzten Satz, so soll nun, Apostelgeschichte 2, Vers 36, falls jemand mitlesen will, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, den Herrn Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und die Menschen damals, nachdem Petrus das gesagt hat, wie reagieren sie? Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Deswegen, diese frohe Botschaft, das Evangelium, das, was ich eben einmal so kurz dargestellt habe in diesen kurzen Punkten, die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? So wie die Menschen damals. Dringt uns das auch durchs Herz? Und fragen wir auch, was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir mit ihm umgehen? Fragen wir uns das auch. Dazu möchte ich euch ermutigen, diese Frage zu stellen. Wie gehst du mit Jesus um? Als erstes möchte ich fragen, verachtest du ihn? Ich möchte jetzt da durch die Geschichte von Josef gehen und gucken, wie haben eben die Brüder, wie sind die Brüder mit Josef umgegangen und da eben diese Parallele ziehen. Die erste Frage ist, verachtest du ihn? Denn wie sind die Brüder mit Josef umgegangen? Sie haben ihn verachtet. Sie haben ihn beneidet dafür, dass er der geliebte Sohn ist. Und sie haben ihn verachtet für seine Ansprüche, die er gestellt hat. Und auch damals, als Jesus hier auf der Erde war, die führenden Juden, auch sie haben Jesus verachtet. Sie hatten ein Problem mit diesem Anspruch, den Jesus gestellt hat. Sie hatten ein Problem damit. Und ich möchte da einmal zwei Verse lesen aus Johannes, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, Verse 47, 48. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch, also Jesus, tut viele Zeichen. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Die hatten Sorge, dass sie da etwas verlieren würden. Diese Macht. Sie hatten ja Macht und Einfluss auf das Land, auf das Volk. Und da kommt jetzt dieser Jesus und sie haben ein Problem damit, was Jesus getan hat, was er für einen Anspruch erhoben hat, dass die Menschen auch zu ihm geströmt sind. Damit hatten sie ein Problem, weil dann werden wir das verlieren, was wir haben. Und deswegen haben sie ihn verachtet. Wie ist das bei dir? Verachtest du ihn auch, indem du sagst, wer ist schon dieser Jesus? Was hat der schon zu melden? Wenn Jesus nämlich diesen Anspruch erhebt, König zu sein, und ich mich ihm unterordnen muss, dann muss ich ja bestimmte Dinge in meinem Leben sein lassen. Dann muss ich ja einiges in meinem Leben ändern. Ich will aber mein Leben so weiterleben, wie ich will. Der soll mir gestohlen bleiben. Dieser Jesus. Bei so einem Anspruch, den Jesus erhebt, kann sogar eben Verachtung und Hass entstehen. Warum gibt es denn so viel Verfolgung gegen Christen? Vor allem gegen auch Christen, die überhaupt nichts tun. Die eben ja ein gutes Leben in der Gesellschaft führen und nichts tun und vorbildlich leben. Warum gibt es so viel Verfolgung gegen diese Christen? Und da ist es egal, ob das jetzt in solchen Ländern ist, sagen wir in muslimischen Ländern vielleicht, wo sie dann eben von Muslimen verfolgt werden, oder eben auch hier bei uns im Westen, wo es eine gewisse Art von Verfolgung auch gibt, wo Christen auch immer mehr unter Druck teilweise geraten und Verachtung, in unserer westlichen Gesellschaft, unserer pluralistischen Gesellschaft, wo es eben nicht mehr nur eine Wahrheit geben darf, sondern jeder darf seine eigene Wahrheit haben. Warum ist das so? Ja, eben genau deswegen. Wenn wir nämlich die Überzeugung haben, dass das Realität ist, dass Jesus der König ist, dann fordern wir Anspruch auf die einzige Wahrheit. Und dann bedeutet das ja, dass der andere falsch liegt. Dass er nicht recht hat, wenn er Jesus eben verwirft. Du behauptest aber, das ist die einzige Wahrheit, das ist der einzige Weg. Und da gibt es ein Problem. Das bedeutet ja, ich bin falsch. Und das geht ja nicht. Und dann entsteht Hass. Wie gesagt, egal ob zum Beispiel muslimischen Ländern, wo ja auch die Muslime ja ein Problem damit haben, wenn die Christen meinen, sie hätten den Anspruch auf die Wahrheit, weil ja eigentlich sie ja auch sagen, wir haben den Anspruch auf die Wahrheit. Oder eben in unserer pluralistischen Gesellschaft, wo du nicht den Anspruch erheben darfst. Jeder darf seine eigene Wahrheit haben und alles wird toleriert, außer die Meinung, dass du die einzige Wahrheit hast. Die wird nicht toleriert. Man muss alles tolerieren, aber das nicht. Und da entsteht dann entsteht Hass. Meidest du ihn? Meidest du Jesus? Wir haben ja gelesen, dass Josef irgendwann nach seinen Brüdern schauen sollte. Jakob hat ihn geschickt, schau mal nach deinen Brüdern, die weiden da und da. Also der Ort war eigentlich festgelegt, also Jakob wusste eigentlich, wo sie weiden. Geh mal dahin und schau mal nach deinen Brüdern. Josef kommt hin und sie waren nicht dort. Sie waren nicht dort, wo sie sein sollten eigentlich. Die Frage ist, warum sind sie weitergezogen? Es wird jetzt nicht explizit erwähnt. Ja, aber vielleicht war es wirklich der Grund, dass sie eben nicht von Josef gefunden werden wollten. Sie wussten, also der Ort war ja klar, also Jakob wusste ja scheinbar genau, wo sie sind. Deswegen schickt er ihn ja auch genau dahin. Und sie wussten, Jakob wird Josef wieder schicken. Und das wollten sie nicht. Sie wollten nicht von ihm gefunden werden. Denn dann würde ja Josef wieder da sein und würde ihren Lebenswandel eben sehen und wieder petzen. Aber sie wollten ihren Lebenswandel so führen, wie sie wollten, ohne von Josef verpetzt zu werden und sind deswegen Josef ausgewichen. Interessant ist, dass Josef dem Auftrag seines Vaters treu blieb. Das finde ich erstaunlich. Er suchte sie weiter. Ne, er hätte ja auch sagen können, ich bin jetzt hier an diesem verabredeten Platz, sozusagen, oder dieser Platz, wo sie sein sollten, wo mein Vater mich hingeschickt hat. Ja, ich finde sie hier nicht. Gehe ich halt zurück und sag meinem Vater, ich habe sie nicht gefunden. Nein, Josef bleibt dran und er sucht sie weiter. Er geht ihnen nach, er geht ihnen hinterher, er sucht sie weiter. Er bleibt diesem Auftrag des Vaters bis zum Schluss treu. Wie ist das bei dir? Fliehst du vor Jesus? Meidest du ihn? Weichst du ihm aus? Es ist vielleicht so, dass du ihn jetzt nicht verachtest, ne? So wie ich vorhin beschrieben habe. Du verachtest ihn jetzt nicht, aber du wurdest schon vielleicht konfrontiert mit dieser Entscheidung, die du treffen musst. Ne? Erkennst du Jesus als König an? Ordnest du dein Leben ihm unter? Aber du bist einfach ausgewichen. Du ignorierst das, du vermeidest da, eine Antwort zu geben. Du meidest ihn. Das Gute ist, erst einmal, Jesus geht nach. Jesus bleibt dran. Er geht dir nach. Er hat auch damals, als er auf der Erde war, den Auftrag seines Vaters, den Auftrag Gottes, vollendet. Obwohl er ja auf dem Weg auf viel Misserfolg gestoßen ist. Und Jesus, der hätte schon lange sagen können, puh, ich gebe auf. Also das macht keinen Sinn mit diesen Menschen hier. Weil er ist ja wirklich auf viel Misserfolg gestoßen. Und er hätte aufgeben können. Aber nein, er ist dran geblieben. Er hat diesen Auftrag bis zum Schluss vollendet. Jesus geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet, sagt er an einer Stelle. Geht ihm nach. Die Sache ist, das Schaf muss sich auch finden lassen. Was Jesus angeht, er geht nach. Aber das Schaf, du musst dich auch finden lassen. Und da mein Appell an dich, wenn du ihn bisher gemieden hast, wenn du das einfach, du wurdest schon konfrontiert, aber du weichst dem einfach aus, ignorierst das, irgendwann ist es halt wieder aus den Gedanken verschwunden, puh, zum Glück, dann appelliere ich an dich, weich ihm nicht länger aus. Triff eine Entscheidung. Oder widerstehst du ihm? Die Brüder von Josef, die haben es nicht ausgehalten. Ne? Die haben diesen Neid und diesen Hass, also oder diese Ansprüche auch, die Josef gestellt hat, die haben es nicht ausgehalten. Und die waren letztendlich bereit, ihn zu töten oder zu verkaufen. Auch damals haben die Juden Jesus widerstanden und ihm den Tod ausgeliefert. Sie wollten ihn nicht. Sie dachten, wenn sie ihn los sind, dann wird alles wieder gut. Jesus erzählte auch so ein interessantes Gleichnis von der von den Weingärtnern, die ein Feld gepachtet haben und sie müssen jetzt dem Herrn dieses Feldes, müssen sie jetzt einen Anteil abgeben. Und das wollen sie nicht. Sie wollen das Feld für sich haben. Und töten die ganze Zeit oder schlagen, wie auch immer, die Knechte, die dieser Herr schickt, um seinen Anteil einzufordern. Und irgendwann schickt dieser Mann seinen Sohn. Und diese Pächter, die sagen, da kommt der Sohn. Wenn wir ihn loswerden, wenn wir ihn töten, dann gehört der Weinberg uns. Und genau so. Die Juden dachten, wenn sie Jesus loswerden, dann ist wieder alles Paletti. Sie haben ihn auch damals widerstanden und waren bereit, ihn zu töten, ihn auszuliefern, was sie auch gemacht haben. Wie ist das bei dir? Verachtest du Jesus nicht nur, sondern gehst auch aktiv gegen ihn und alles, was ihn betrifft, vor. Da möchte ich dir sagen, hör auf damit. Ändere deine Einstellung. Hab einen Sinneswandel. Erkenne, dass Gott Jesus zum König eingesetzt hat und dass Jesus wiederkommen wird und sein Reich aufrichten wird und nur die Menschen in seinem Reich bleiben dürfen, die sich jetzt schon dem König anschließen und unterordnen. Wir haben gesehen, wer Jesus ist. Und die Frage war, wie gehst du mit ihm um? Verachtest du ihn? Meidest du ihn? Widerstehst du ihm? Wer nicht will, dass Jesus König über ihn ist, über den wird Jesus einmal sagen, das hat er vorangekündigt, über den wird er einmal sagen, bringt ihn her und erschlagt ihn von mir. Aber wenn du Anteil an seinem Reich haben willst, dann musst du von deinen Wegen ohne Gott umkehren, dich taufen lassen und dich dem König unterordnen. Die Lieben, wenn du das tust, dann wird Gott dir deine Sünden vergeben. Das, was du gegen ihn alles schon getan hast, er wird es dir vergeben. Und du brauchst dich nicht mehr vor diesem Gericht zu fürchten, das Jesus einmal halten wird. Und noch viel mehr, ihr Lieben, noch viel mehr. Es ist nicht nur so, dass Gott uns das gibt, wo wir selbst das nicht verdient haben, diese Verschonung vor dem Gericht. Gott legt noch einen oben drauf. Er gibt noch mehr, als wir überhaupt verdient haben, noch zusätzlich. Gott segnet dich dann und er beschenkt dich. Er lässt dich in seinem Reich sogar mitherrschen. Lieben, wo ist solch ein Gott wie unser Gott, der so etwas tut? Er müsste uns noch nicht mal die Sünden vergeben und einfach so ungestraft lassen. Nein, er tut das und setzt noch eine ganze Schippe obendrauf. Ihr Lieben, wenn das keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich möchte zum Schluss einen Abschnitt lesen aus Offenbarung, zur Offenbarung 21, die ersten Verse, denn dort wird uns das beschrieben, was uns erwartet, was die erwartet, die eben Anteil an seinem Reich haben werden, die sich diesem König jetzt schon unterordnen, Jesus als König anerkennen. Und Gott hat uns diesen Einblick gegeben. Das ist nur ein ganz kleiner Einblick. Es wird ja noch viel gewaltiger, das wird ja unsere Vorstellungskraft sprengen. Es ist nur ein ganz kleiner Einblick, aber auch der hat es schon in sich. Und es zeigt uns das, was kommen wird und dieses Reich auch, das ewig bestehen wird, in Ewigkeit. Ihr Lieben, jetzt sehen wir die Welt noch böse und das mag auch noch Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte so weitergehen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es wird noch böse Zeiten, die Zeiten werden vielleicht noch schlimmer werden, nicht nur vielleicht, sie werden noch schlimmer werden. Aber wir dürfen wissen, irgendwann wird es einmal ein Ende haben. Irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, wird er das Böse endgültig beseitigen und das Reich, das er aufrichtet, wird ewig und beständig sein. Es wird dann keinen Wechsel mehr geben. Wieder zu einem schlechteren Reich, zu einer bösen Welt oder wie auch immer. Dann wird es keinen Wechsel mehr geben. Solange es auch noch jetzt dauern mag, ihr Lieben. Aber wir dürfen wissen, irgendwann ist der Zeitpunkt da. Dann wird das sein, was ich jetzt vorlese. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid
noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Amen.